eigentlich, ein normaler Mensch grätscht nicht in einem Hotelzimmer. Ich hätte ja mit dem Kopf auf die Tischplatte knallen können oder was. Es ging aber da wirklich auch um Leben und Tod. Also gewinnen oder verlieren. Und da kannte der Toni nichts.
Erster FC Köln. Der Podcast.
Und da ist der Ball im Tor. Ja, ist denn das zu fassen? Pierre Littbarski erhöht auf 3:1.
504 Pflichtspiele für den ersten FC Köln, dabei 144 Tore, 73 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft, darunter 3 Weltmeisterschaften, natürlich ein Finale inklusive dem goldenen Pokal 1990, ARD-Torschütze des Jahres 85, 14 Jahre erster FC Köln, das heißt in Deutschland kein anderer Verein auf der Brust gehabt. Ich habe hinten ein Stickeralbum liegen vom 1. FC Köln in Zusammenarbeit mit Rewe. Da ist er natürlich ein Glitzersticker in der Legendenelf des 1. FC Köln. Entsprechend freue ich mich, eine FC-Legende im Podcast begrüßen zu dürfen. Pierre Littbarski, hi.
Ja, hallo. Freut mich, dass ich hier sein kann.
Ich freue mich auch total. Heute auch für mich, also zumindest für den Podcast, ein ungewohntes Setting. Aber so ein bisschen ja doch ein Stück weit zu Hause. Wir sind heute im Rhein-Energie-Stadion.
Ja, hoffentlich werden wir nicht verschreckt. Ne? Das ist ja doch nochmal eine andere Atmosphäre als am Geisburgheim.
Vor allem, weil um uns herum viel gearbeitet wird. Man kann, glaube ich, verraten, gleich findet das Youth-League-Spiel statt gegen Inter Mailand.
Ja, wir sind doch wirklich schon gespannt. Und wir haben ja draußen mal kurz geguckt. Da waren die Leute schon, du hast gesagt, eine halbe Stunde zu früh sogar schon. Also das gibt's nur in Köln.
Die Leute sind heiß aufs heutige Spiel. Du bist ja eigentlich groß geworden mit der alten Betonschüssel, mit dem Müngersdorfer Stadion.
Ich bin mit dem Müngersdorfer Stadion, mit der Bahn dazwischen, Laufbahn dazwischen. Mhm. Ist natürlich eine vollkommen andere Atmosphäre jetzt. Aber auch wir hatten auch schöne Zeiten da.
Im Vergleich, kann man die gegenüberstellen, die beiden Stadien?
Ja, ist kein Vergleich. Also ich glaube, dass wir noch ein paar Punkte mehr geholt hätten. Das sind einfach so dann auch Spiele, die wirklich auf der Kippe stehen. Da hilft dir das Publikum noch mal enorm. Also ich glaube, ein Viertel der Punkte geht ans Publikum. Mhm. Der Ton war auch anders. Es gab also gegenüber von der Haupttribüne saß immer einer, der war super interessant. Ich hatte noch keinen Ball berührt und der hat schon gerufen, Littbarski raus. Also der mochte mich irgendwie gar nicht und man hat's gehört. Hier, da ist natürlich ein Geräuschpegel, da ist es für einen Trainer echt schwierig, an die Spieler ranzukommen.
Als Stichwort nicht gemocht werden, ich greife jetzt schon ein bisschen vorweg. Als du damals zum FC gekommen bist, hast du in einem anderen Interview gesagt, eigentlich 9 von 11 Spielern mochten dich nicht am Anfang. Weißt du, worauf ich hinaus will?
Das könnte sein, ich muss da vorsichtig sein, aber du wirst es mir jetzt gleich sagen. Ich habe einen Verdacht natürlich, das hat was damit zu tun, welche Mannschaften man unterstützt hat, vielleicht.
Darauf will ich nicht hinaus.
Okay, gut, dann verraten wir das nicht und dann sag du mal warum.
Du hast wohl anfangs noch nicht so oft den Ball abgegeben. Als 18-jähriger Jungspund beim 1. FC Köln.
Ich habe den Ball behalten. Was soll ich dem anderen geben, wenn er den dann verliert? Nein, ich war einfach ballverliebt. Und das war ja Bestandteil meines Spieles, den Ball durch das Dribbling auch länger zu behalten als die normalen Passer. Aber nachher haben mich auch die anderen lieb gewonnen, glaube ich.
Das hatte ich ja auch dann ausgemacht. Und nicht nur deswegen bist du zum Publikumsliebling hier in Köln geworden. Dein Weg zum 1. FC Köln war, glaube ich, mehr Zufall als geplant, oder?
Es war absoluter Zufall. Ich war fest darauf schon eingestellt, dass ich beim Finanzamt Berlin-Charlottenburg arbeiten werde. Du
bist auch in West-Berlin geboren.
Ich bin in West-Berlin geboren, da war die Mauer noch da, kam sowieso kein Scout rüber. Also da wurde nicht viel war nicht viel Platz für Talente. Und in Berlin haben sie mich abgemustert. Einmal geguckt hat Hertha BSC und der hat mir gesagt, der ist zu klein, der braucht eine Butterstulle. Und ich hatte mich schon auf die Oberliga Berlin eingestellt. Und dann durch Zufall kam ein ganz lieber Herr, der Karl-Heinz Thielen, das war unser damaliger Manager. Und der hatte irgendwas in mir gesehen.
Kali Thielen war auch schon im Podcast in Folge 5. Liebe Grüße nochmal an der Stelle, war auch eine tolle Folge. Also ich habe recherchiert, dass du dann ja bei Hertha Zehlendorf gespielt hast in der A-Union-Meisterschaft und da gegen den FC brilliert hast. Und da kam man wohl nicht um dich rum. 4 Tore geschossen in 2 Spielen.
Ja, da gibt's auch noch eine lustige Anekdote, weil der Stefan Engels spielte in der Kölner Mannschaft natürlich. Aha. Und irgendwie lief's auch recht gut für mich. Und wir hatten eine Situation, wo ein Freistoß bei 30 Meter war. Und der Torhüter, der Kölner, sagte, braucht keine Mauer. Und ich habe den dann von 30 Metern reingeschossen. Und der Stefan war fuchsteufelswild. Die Geschichte erzählt er heute noch. Er sagt immer, sonst hätten sie gewonnen. Sonst hätte der FC vielleicht gewonnen. Aber dann hätte ich keine Karriere gemacht. Also ich danke nochmal dem Torwart vom FC.
Wie kam dann Kali Thielen auf dich zu oder wie kam der Kontakt zustande? Weißt du das noch?
Ja, er hat mich in Berlin, wir haben erst, glaube ich, in Berlin gespielt gegen Köln. Und dann hat er mich kontaktiert hier, ich glaube, das war das Viertelfinalspiel. Und da hat er gesagt, hättest du vielleicht Interesse? Und ich war vollkommen weg, weil ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Und der musste eigentlich das Okay vom Trainer Weisweiler bekommen und hat den Weisweiler dann auch angerufen und der Weisweiler hat nur gefragt, ja, ist es denn wenigstens ein Stürmer? Weil wir haben schon 26 Spieler. Und hat er gesagt, ja, und das ist eine Jude. Naja, gut, dann nehmen wir noch. Also so kam es zustande. Da war nicht langes Scouting über Jahre, wie vielleicht heutzutage, sondern man hat einfach da was gesehen und glücklicherweise konnte ich auch das dann so zum größten Teil erfüllen.
Man muss ja auch dazu sagen, das war der FC in seiner vielleicht besten Zeit, 78, mit dem Double im Rücken. Wie war das für dich dann da im Geisbockheim aufzuschlagen? Du warst 18, sage ich nochmal dazu.
Ich war 18. Der FC hat alles gewonnen. Die sind Pokalsieger geworden, die sind Meister geworden. Die hatten, ich glaube, ich habe nachher an der Tafel gesehen, 13 Nationalspieler. Mhm. Für mich war der erste Gang ins Büro war ein Hammer, weil die Tafel, die da hing, das war noch so eine, wo du die Buchstaben noch so reingedrückt hast, ja, also nicht noch alles elektronisch. Und da guckte ich und da waren dann so, also die ersten 13 Nationalspieler, dann kam so Holger Wilmer, dann kam ein gewisser Bernd Schuster und ich war irgendwie, und Jürgen Mohr noch und ganz unten war ich dann und habe ich gesagt, hier spiele ich im Leben nicht, also vollkommen erschlagen. Und ich hatte das große Glück, dass mich ein ganz lieber Mensch dann in den Arm genommen hat und mir geholfen hat.
Das war der Torhüter, nehme ich an.
Das war der Torhüter und der war dann auch schuld, dass ich so schnell durchgestartet bin, weil die waren zwar alle sauer, dass ich den Ball nicht abgespielt hatte, aber der Toni hat gesagt, lass den mal machen, das wird schon.
Toni Schumacher als dein großer Bruder vielleicht, kann man sagen. Oder
absolut.
Wie, ja, wie ist euer Verhältnis damals gewesen? Ihr wart oft auch Zimmernachbarn, ne?
Wir waren gleich am Anfang Zimmernachbarn und wir haben uns große Kämpfe geliefert mit dem Zimmer Engels und Flohe, weil Engels hat immer unser Zimmer verwüstet und wir haben dann das retourniert und es gab jeden zweiten Freitag im Trainingslager einen riesen Kampf und ja, die Fußballer haben ja Langeweile und so
früher
haben wir.
Früher gab es ja kein Social Media, keine PlayStation, kein, ne?
Nix, ja. Und da haben wir dann uns dann mit Zimmerkämpfen und mit Fußball in den Gängen. Wir haben also 1-gegen-1 noch am Freitagabend mit dem Tennisball gespielt. Und ich weiß noch, also eine Stunde, das war bestimmt nicht gut, wenn der Trainer uns erwischt hätte, der hätte uns sofort nach Hause geschickt.
Zwei schöne Anekdoten gibt's dazu. Einmal Toni Schumacher, dein großer Bruder hat dich erstmal schön weggegrätscht im Hotelzimmer.
Mehrfach. Das Zimmer ist ja auch eng und eigentlich, ein normaler Mensch grätscht nicht in einem Hotelzimmer. Ich hätte ja mit dem Kopf auf die Tischplatte knallen können oder was. Es ging aber da wirklich auch um Leben und Tod. Also gewinnen oder verlieren. Und da kannte der Toni nichts.
Und ich hörte, du hast sehr gerne Zauberwürfel gespielt.
Ja, der Zauberwürfel auch. Der hat mich dahin geführt, dass ich also den Toni genervt habe. Das klackert ja so schön, ritsch, ratsch, ritsch, ratsch.
Also ich stell's mir vor, ihr legt abends beide in eurem Bett.
Also du bist Spiel, ja, oder? Du bist ja, heutzutage gibt's das nicht mehr so in der Weise, aber wir hatten Doppelzimmer, du bist wie ein Ehepaar. Das heißt, also du musst dich auch abstimmen mit der Schlafenszeit und bei uns war es nichts mit abstimmen. Der Toni hat gesagt, so Licht aus und jetzt wird ich schlafen. Und ich habe dann erst echt unter der Decke habe ich Ritsch Ratsch gemacht, ja. Der sagt, hör doch mal auf, Junge. Und irgendwann hat er gesagt, jetzt halte ich es nicht mehr aus. Du gehst jetzt in eine Badewanne. Ich mein Bett genommen in eine Badewanne und um 4 Uhr morgens habe ich dann den Zauberwürfel gelöst. Und da war es nur vollkommen korrekt, dass ich den Toni dann aufgeweckt habe, weil er musste ja meine Erfolge sehen. Und ja, der war natürlich ein bisschen sauer.
Woher denn der Ehrgeiz, da bis 4 Uhr nachts diesen Würfel unbedingt lösen zu wollen?
Das war bei uns egal, bei welcher Sache. Wir haben beide einen Ehrgeiz entwickelt. Ich hatte schon früh als Kind, war ich schon Choleriker. Ich habe also meine Großmutter angeschrien, wenn sie, wir haben Skat früher gespielt und wenn ich verloren hatte, dann habe ich, also sie spielten mit meinem Onkel und meiner Großmutter und dann habe ich mir gesagt, ihr habt zusammen gespielt, ihr bescheißt und hab rumgetreten auch und so war das dann auch der Ehrgeiz, diesen Zauberwürfel zu lösen. Also es gibt ja noch vollkommen ganz verrückte andere Anekdoten und bestimmt werde ich die in der Zukunft auch noch erzählen. Wo ich also auch knapp dem Erstickungstod entkommen bin. Aber das wird in einem Theaterstück gezeigt, was wir jetzt gerade fertiggestellt haben.
Okay. Ja.
Und das werden wir versuchen, noch im April in Köln aufzuführen. Ist riesig lustig. Das ist so der kleine Berliner Steppke, der zum Weltmeister wird, in 2 Akten.
Können wir uns ja jetzt schon drauf freuen. Sehr schön.
Auf alle Fälle, das wird richtig lustig. Und da kommt natürlich der Toni auch vor, ist ja klar.
Hervorragend. Dann lass uns doch nochmal zu deiner Zeit, zu den Anfangstagen am Geißbockheim zurückschauen. Zu wem ist man denn lieber ins Büro gegangen? Zu Trainer Hennes Weisweiler oder zu Manager Karl-Heinz Thielen?
Das waren beides ganz schwierige Dinge. Beim Hennes wusstest du nicht, liebt er dich, nimmt er dich in den Arm oder tritt dir in den Hintern? Also das war wirklich so, an einem Tag warst du, darf man, das Arschloch und am anderen Tag bist du mein liebster Junge. Und das war jeden Tag was Interessantes. Aber beim Kalli, da musstest du ja aufpassen, dass er dich nicht übers Ohr haut. Wir haben ja früher Verträge per Hand gemacht und ich weiß noch genau, ich hatte ein 2-Jahres-Vertrag, aber nach dem erfolgreichen ersten Jahr kam er sofort hin und hat mir eine Verlängerung angeboten und ich, weil es 2000 D-Mark mehr gab, hab sofort zugeschlagen, konnte ich mir eine Stereoanlage kaufen. Und das war natürlich auch dann längerfristige Entscheidungen, aber ich bin froh, dass ich einen Kalli Thielen gehabt habe, weil der mich auch in anderen Dingen beraten hat, in finanziellen Sachen. Und das war wirklich ein guter Beistand.
Wie sah das Büro aus vom Herrn Thielen?
Ja, der ist ja natürlich, das flößt Angst ein. Das ist nicht so richtig hell gewesen. Da stand ein Schreibtisch, da saß der Kalli dahinter. Und dann hast du da die Tür, also sie klopft, ne, und dann gewartet, bis hereingerufen wurde und dann, ja, was ist denn, was willst du schon wieder? Und da geht die ganze Deckung schon kaputt und du duckst dich ein bisschen ab und sagst, ja, ich wollte nur mal fragen und wie ist es mit dem neuen Vertrag, bla bla bla. Hör mal zu, geh mal raus, mach die Tür von außen zu und dann kommst du nochmal in 4 Wochen. Wenn du wieder vernünftig geworden bist. Ja. So gingen die Gespräche ab. Und das hat aber unserer Freundschaft keinen Abbruch gegeben.
Ist das mit den Jahren, wird man da selbstbewusster? Oder warst du dann mit Mitte 30 immer noch der gleiche?
Naja, also mit der Zeit wirst du natürlich ein bisschen mutiger, aber ich bin nie der große Verhandler gewesen. Ich habe einfach, es klingt jetzt so ein bisschen blöd, aber ich habe mich hier riesig wohlgefühlt. Ich wollte ja nirgendwo anders hin. Deshalb auch diese lange Zeit. Und ich bin ja nur einmal weggegangen aus einem ganz lapidaren Grund. Ich bin ein Jahr nach Paris gegangen, aber nur, weil ich beleidigt war. Also nicht, weil ich den Verein nicht mag oder so. Und deshalb waren mit mir die Verhandlungen eigentlich immer verhältnismäßig einfach.
Lass uns direkt drüber sprechen. Du warst beleidigt, warum?
Ich war beleidigt, weil ich einen Bänderriss hatte und im Krankenhaus lag. Und der damalige Präsident Azinger Bolten hielt es nicht für nötig, mich einmal zu besuchen. Und es war eine ganz schwierige Situation, weil wir waren im Abstiegskampf in dieser Saison 85-86. Und es war noch mal die Möglichkeit, dass ich vielleicht die letzten 2-3 Spiele zurückkomme nach dem Bänderriss. Und ich habe gedacht, ja, wenigstens vielleicht mal, kommt da mal und sagt, komm, Litti und so, wir brauchen dich oder irgend sowas. Und das war nicht gegeben. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, jetzt könnt ihr mich mal. Ja. Jetzt gehe ich nach Paris zu meinem damaligen, also oder sagen wir mal früheren Co-Trainer, Silvester Takac, der unter Cheftrainer Rinus Michels hier gearbeitet hat. Und der hat mich dann nach Paris geholt, ein Jahr.
Racing Paris, ne?
Racing Paris, nicht Paris Saint-Germain. Das war ganz in der Nähe, aber das war ein Projekt, wo auch 11 Nationalspieler waren, aber keiner wollte mit dem anderen zusammenspielen. Und nach 3 Monaten wurde auch schon der Trainer gefeuert. Ich hatte 3 Trainer in einem Jahr. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, also Fußball soll ja auch Spaß machen. Ich will zurück nach Kölle.
Warum Kölle? Also
ja, hört sich gab Heimweh ja an. Ja, natürlich Heimweh. Es gab ja nichts anderes. Ich kannte ja nichts anderes. Ich kannte meine Mannschaft Zehlendorf, vorher VfL Schöneberg. Aber ich kannte ja keine andere Profimannschaft. Mir hat doch da alles gefallen. Da bist du, du wusstest die Wege, Bernrather Straße runter, über den Militärring rüber und dann rechts, ja. Und dann holst du dir dein Trikot ab, ja. Und hast die Fans am Platz. Mehr willst du ja gar nicht.
Apropos Trikot, du bist dann von der 7 früher mit der Nummer 10 auf einmal aufgelaufen. Sowohl die Nummer als auch die Position, ne?
Weißt du noch, wer die 7 hatte?
Boah, nee, das habe ich nicht recherchiert. Ich gucke
mal. War das Icke? Ich weiß nicht. Ich weiß aber nur, dass ich, als ich unterschrieben hatte, bin ich in dem langen Gang zur Kabine hin und da kam mir Icke entgegen und der sagte nur, so eine Scheiße, jetzt spiele ich nicht mehr, weil du da bist und so. Und da habe ich gesagt, Icke, spinnst du denn? Ich spiele auf der 10, die werden mich alle zudecken und du hast die Freiräume. Ja, und so passiert es auch. Der wurde erfolgreicher als ich. Also, Icke, da musst du dich noch mal bitte bedanken bei mir. Und das war unser erstes Gespräch, was wir hatten. Dann haben wir wir kannten uns ja von vorher, weil er war ja schon da, als ich dann weggegangen bin. Und der Icke Hässler war einer der grandiosesten Spieler vom FC.
Thomas Hässler, Pierre Littbarski hat ja dann ganz gut funktioniert, weil viele hatten ja, glaube ich, Angst vor, dass ihr euch vielleicht nachher konkurriert. Interpretiere ich jetzt einfach mal so rein, aber im Prinzip habt ihr wunderbar harmoniert.
Absolut, das ist eine Sache auch, gute Fußballer können immer zusammenspielen, aber das ist auch eine Sache des Respekts. Und ich war ein bisschen älter als er und hatte immer so ein bisschen den taktischen Weitblick und habe mich auch immer so verhalten, dass wir nicht in den gleichen Räumen gespielt haben. Und ich glaube, das war einfach auch ein Verdienst von unseren Mitspielern. Wenn ich so an Leute wie Morten Olsen, Paul Steiner oder Jürgen Kohler denke, die uns den Rücken freigehalten hatten, damit wir vorne unsere Kapriolen machen konnten.
Sag mal, ich springe jetzt ein bisschen in der Zeit, aber als du damals mit 18 zum FC kamst, hast du auch deine Ausbildung zum Finanzbeamten abgebrochen dann, ne? War der Papa ja auch beim Finanzamt gewesen? War der sauer?
Katastrophe. Mein Vater hat mich eigentlich erst, ich war auf dem Gymnasium und der hat mich dann, weil ich keinen Bock mehr hatte, auf dem Gymnasium zu sein, hat er mich dann da hingeleitet. Er sagte, ich bin Finanzrat, also du machst jetzt auch Finanzamtsangestellter. Ist ein ganz tröger Job. Hab noch meinen Kumpel mitgenommen, der mich bis heute da noch verdammt, weil er dann alleine bleiben musste, denn ich habe gesagt, ich kann ja nicht Fußball spielen und eine Finanzamtsausbildung machen und habe dann volles Risiko gespielt. Aber mein Vater, den musste ich eine Woche und meine Mutter auch, musste ich eine Woche bequatschen und glücklicherweise haben sie ja gesagt.
Ja, ich kenne die Story in etwa so auch von Wolfgang Overath, der sagte, dass sein Vater ihn damals im Prinzip auch wochenlang nicht angeschaut hat, deswegen.
Ja, aber der Wolfgang, der hat ja eigentlich doppelt gearbeitet. Der hat ein bisschen Fußball gespielt und dann nebenbei hat er noch gearbeitet. Es gibt Anekdoten, wo Wolfgang eine Minute vor drei zum Nachmittagstraining kam und dann, der hat sich, glaube ich, schon im Auto umgezogen und dann hat er abgeliefert auf dem Platz. Also der Wolfgang war ein oder ist ein grandioser Geschäftsmann und ein außergewöhnlicher Spieler gewesen.
Auch heute noch, mit 80 Jahren sitzt er da am Schreibtisch und macht die Geschäfte vom Büro aus.
Und ne? Er kickt noch.
Und er kickt noch.
Und er kickt noch, ich glaube, zweimal die Woche mit dem Stefan Engels zusammen. Und
wie sieht's denn bei dir aus? Kickst du noch?
Ich kick nicht mehr, weil ich das nicht mehr ertragen kann, dass ich kann nicht mehr das Tempo gehen. Mhm. Außerdem der Wolfgang ist ja vollkommen gesund, den tut ja nichts weh. Ich habe ja zwei künstliche Knie. Ich könnte noch kicken, aber das erspare ich meinen Mitspielern.
wenn der Papa, der Finanzbeamte, ne, denkt man ja, ist vielleicht auch recht dröge. Du hast aber auch erzählt, der hat in einer Jazzband gleichzeitig gespielt. Fast ein bisschen kontrastreich,
oder? Absolut, ja. Wahnsinn. Der prüfte, der war auch noch, der Finanzrat, der war Betriebsprüfer. Der hat dann morgens die Firmen, der hat sogar die Kneipe, wo der gespielt hat, hatte der geprüft. Und Freitag, Samstag, Sonntag, hat der in einer ganz berühmten Berliner Jazzband, Omega Jazzband, die haben auch Platten aufgenommen zu der Zeit. Die haben Konzerte gegeben, besonders in Norwegen, Schweden, Dänemark. Sehr erfolgreich. Und das konntest du dir nicht vorstellen, dieser tröge Finanzbeamte mit seiner Aktentasche, der steht dann an der Trompete, mein Onkel an der Posaune und mein Vater hat dazu noch zu Dixieland Musik auch noch gesungen. Also Wahnsinn.
Und der Fußball, kam der von dir oder hat dein Papa auch gespielt?
Nein, ich
durch
war
durch die Nachbarschaft.
Nein, auch nicht. Bolzplatz gegenüber von der Oma. Ich bin bei meiner Oma aufgewachsen, weil meine Mutter, mein Vater, die hatten keine Zeit für mich, die haben beide gearbeitet. Und Opa war ein riesen Fußballfan und der hat mich in Berlin zu einem Fußballverein, der hieß BSV 92, der war so 5 Minuten, 10 Minuten entfernt von uns, immer mitgenommen sonntags. Die haben irgendwie Oberliga gespielt. Und so kam meine Liebe zu dem Fußball und ich habe wirklich dann auf der anderen Seite von der Wohnung habe ich einen Bolzplatz gehabt und das hat Ewigkeiten gedauert, bis ich überhaupt mich getraut habe, da zu fragen, ob sie mich mitspielen lassen. Ich war ja super, super klein, dünn und die wollten sich, warum sollen wir dich mitspielen lassen? Also Berliner Regeln sind auch hart. Also das ist nicht wie heute, da musst du dich hocharbeiten und da haben wir gespielt, eigentlich so 7-8 bis 15-Jährige untereinander. Und dann wollte so ein kleiner Knirps mitspielen. Das hat Ewigkeiten gedauert. Und mit der Zeit habe ich mich dann aber freigekämpft.
Schön auf der Asche, kann ich mir das so vorstellen?
Nee, das war noch ein Sandplatz. Habe ich aber, als ich beim VfL Schöneberg war, in der Jugend von 7 bis 16 und dann auch noch in der A-Jugend bei Hertha Zehlendorf, teilweise auf Asche. Und Asche ist ein Traum, weil du hast eine Woche lang immer rechts und links die Seiten aufgerissen. Du denkst immer, du kannst keine Hose anziehen, weil alles Wenn du einmal gegrätscht bist oder gefallen bist, waren die ganzen Beine auf. Und das war Überlebenskampf, besonders für einen Dribbler wie mich.
Das ist der Grund, warum ich heute in Trainingshose vor dir sitze. Ich habe das Knie bandagiert von Kunstrasenplatz allerdings. Das ist auch schön eklig.
Kunstrasenplatz, boah. Wenn der, also die neueren sind schon ganz gut. Das ist auch verhältnismäßig weich. Ich habe noch erste Generation gespielt. Da ist einfach, die liegen auf dem Stein drauf, die grünen Matten. Kunstrasen ist aber besser als Asche, aber es war eine Leidenszeit. Es brennt schon, ja.
War denn zu der Zeit, zu der Berliner Zeit, oder frage ich anders, wann wurde der F10-Begriff? Kannte man den auch außerhalb der Kölner Stadtgrenzen?
Ja, es gab insgesamt gab es 3 Spiele, die in Berlin ausverkauft waren. Gladbach, Bayern, Köln. Und im Berliner Olympiastadion 80.000 war Fußweg von meiner Wohnung 5 Minuten. Und in der zweiten Halbzeit konntest du immer umsonst rein.
Okay.
In Berliner ist halt, geh jetzt für Umme ins Stadion. Das heißt also, du konntest in der Halbzeitpause reingehen, hast du irgendwo geguckt, dass du noch irgendwo auf den Treppen sitzt. Und dann habe ich mir die zweite Halbzeit angeguckt. Und Köln war eine absolute Hausnummer. Die haben ja nur Granaten drin gehabt.
Und irgendwann bist du dann Teil von diesen Granaten geworden.
Ja, das ist auch komisch. Das muss man sich ja mal vorstellen. Ich meine, wir haben heute auch junge Leute, die kommen irgendwo hin und die kennen die dann ihre Mitspieler von den Champions League Spielen oder weiß ich was. Oder Nationalmannschaft, Europa, Pokalspiele. Und für mich war das eine ganz komische Welt. Ich meine, ich habe die angeguckt und denen zugejubelt und auf einmal kriegst du von denen einen Pass oder legst denen ein Tor auf. Und das war für mich am Anfang, also 3 Monate brauchte ich, bis ich mich so akklimatisiert habe.
Jetzt kommt Werbung. Also ganz ehrlich, für mich gehört ja Ford zum FC wie auch der Dom zu Kölle. Das nicht nur, weil ich groß geworden bin mit dem Toni Polster Trikot, wo Ford vorne drauf prangte, sondern weil ich das auch hier jeden Tag sehe, wenn ich zum Geisbockheim komme und hier immer wieder diese schicken Autos von Ford vorfahren sehe. Und ich kann wirklich nur sagen, wenn du auch so schick wie unsere Spieler rumfahren willst, dann ist jetzt die beste Zeit, dich für einen elektrifizierten Ford zu entscheiden. Denn die Bundesregierung unterstützt zum einen den Umstieg auf ein E-Auto, gerade mit einer staatlichen Förderung. Die Höhe ist aber abhängig von so verschiedenen Faktoren wie Haushaltseinkommen oder Familienstand zum Beispiel. Und da macht es uns Ford wirklich ganz einfach, denn Ford bietet pauschal 5.000 Euro an für jeden. Und das auch noch zusätzlich zur staatlichen E-Auto-Förderung. Also ganz egal, ob ihr die staatliche Förderung bekommt oder nicht, Ford gibt euch 5.000 Euro Bonus zu eurem E-Auto dazu. Und das Wichtigste dabei zu betonen ist, das gilt für alle. Also für alle. Jeder von euch kann sich 5.000 Euro als Bonus dazu holen. Schaut mal vorbei auf Ford.de oder auch bei einem teilnehmenden Ford-Partner. Wir haben euch auch nochmal alle Infos in die Shownotes gepackt. Ansonsten auch auf Instagram Ford Deutschland. Da findet ihr alle Infos, denn 5.000 Euro Bonus aufs E-Auto von Ford für euch alle. Das war's mit der Werbung. Wir haben dann nach einigen erfolgreichen Jahren über dein Intermezzo bei Racing Paris gesprochen. Jetzt muss ich rechnen, der DFB-Pokalgewinn 83 war dann davor gewesen, ne?
Der war 83, das war ja das, wir haben ja nicht nur Niederlagen in Pokalfinals gehabt, wir haben auch Siege, also ein Sieg 83, genau.
Gegen den Stadtrivalen, der Fortuna.
Jetzt stell dir das mal vor, du spielst gegen Fortuna Köln, die gut besetzt waren, ja, aber die musst du normal 5-0 aus dem Stadion hauen, haben die Fans gedacht. Mhm. Das Spiel fängt an, es ist knalleheiß, wir haben gespielt wie die letzten Osterhasen. Glücklicherweise hat Paul Steiner Dieter Schatzschneider, den Sturmtank, der später in Hannover gespielt hat, kontrolliert und der Tünn hat noch ein paar super Bälle gehalten und irgendwann kommt eine Szene, da fällt mir der Ball auf den Fuß und ich hau ihn mit dem linken schwachen Fuß rein und wir gewinnen das Pokalspiel und können uns eigentlich gar nicht über den Pokalsieg freuen, weil wir, ich muss auch sagen, ich habe mich zwar gefreut, aber ich war nicht zufrieden, weil wir wirklich Scheiß gespielt haben.
Kann man sich das erklären? Manchmal ist es ja im Fußball ein schlechter Tag. War da irgendwas an dem Tag, was nicht stimmte? Kannst du dir das erklären mittlerweile?
Ja, ich habe ja, also es gibt verschiedene Faktoren. Klima ist, dann gibt's Faktoren, wenn der Gegner schwächer vom Papier her ist, dann gehst du nicht volle Kanne ins Risiko. Das ist einfach so, weil du willst dich nicht blamieren. Und dann setzt du vielleicht das Dribbling nicht so risikoreich an oder spielst lieber ab und auf einmal kommt kein Spielrhythmus und die rennen um ihr Leben, die anderen, ja.
Die haben nichts zu verlieren.
Die haben nichts zu verlieren und das macht die Spiele natürlich schwieriger. Ich hatte zum Beispiel auch wirklich, wenn wir in Berlin gespielt haben, ich habe es dem Trainer nicht gesagt, aber der hätte mich eigentlich draußen lassen müssen, weil in Berlin habe ich immer rumgegurkt, weil ich wollte immer meinen Kumpels von früher wollte ich zeigen und meiner Mutter, wie gut ich bin. Und ich habe kein Bein auf die Erde gekriegt. Also das sind so bestimmte Sachen, das spielt sich nur im Kopf ab.
Ja, wir sprachen jetzt gerade vom Finale 83 fast so ein bisschen, ach ja, wir konnten uns nicht freuen. Aber eigentlich, also es ist der letzte große Titel des ersten FC Köln. Das ist ein riesen Erfolg gewesen. Ne? Und Harald Knopke hat es ja, glaube ich, ganz gut gesagt damals, jetzt freut euch doch mal endlich oder so in etwa, ne?
Du bist sehr nett. Also der Harald hat etwas schlimmer das gesagt, aber vom Sinn her ja. Und unsere Seite, klar, kann man auch verstehen. Wir waren glücklich, dass wir gewonnen hatten, aber die Zuschauer, die sind nicht zufrieden nach Hause gegangen. Und das war immer für mich auch eine wichtige Sache, dass du, wenn du als Zuschauer ins Stadion kommst, du musst nach Hause gehen und du musst ein Erlebnis mitnehmen. Und das Erlebnis konnten wir da nicht liefern.
Sag mal, Harald Knopka, Stichwort, stimmt das, dass du ihm mal seine Schuhe festgeklebt hast?
Ihr hattet also so kleine Kriege. Also das wird so kolportiert. Der Harald sagt das immer. Es hat ihm ein böser Mensch die Schuhe festgeklebt. Er muss ja auch auf seine Sachen aufpassen. Und er ist, soweit ich weiß, Harald erzählt das anders, aber er ist mit Badelatschen nach Hause gegangen und hat dann noch ganz zum Schluss, Harald, denk mal dran, mit dem Anwalt wollte er noch das Geld für die Schuhe einklagen. Also, aber das, wer das aus der Mannschaft war, das ist jetzt, ist ja auch schon eine lange Zeit.
Liebe Grüße an Harald Knopka. Wir werden es wohl heute Harry, nicht rausfinden.
Hör es, tut mir leid.
Friedensangebot. Weil wir gerade beim Titel auch sind, 83, 90 war dann sicherlich aber nochmal der größte Moment der Karriere, nehme ich an, oder?
Ja, wir haben ja...
Also WM-Titel, glaube ich, muss ich nicht dazu sagen.
Der WM-Titel, natürlich, klar, das war international. Wir haben aber auch noch, wir haben ja... noch Pokal, wir kamen ja noch auch in, noch in Pokal.
91 gegen Werder.
Gegen Werder, ich selber einen Elfer verschossen. Da gibt's übrigens auch noch eine tolle Anekdote, die müssen wir auch mal schnell erzählen. Das war so, dass ich nach dem Kreuzbandriss 6 Monate ganz alleine trainiert habe, dann auf einmal auf dem Platz stand und dem FC geholfen hat, gegen VfB Stuttgart mit Matthias Sammer ins Halbfinale zu kommen und dann auch ins Pokalfinale und habe dann einen Elfmeter verschossen und der Präsident kommt zu mir, Arzinger Bolten, und sagt, danke, Herr Littbarski, Sie haben uns 1 Million D-Mark gekostet. Also sehr
einfühlsam.
Sehr einfühlsam, direkt nach dem Spiel, weiß ich noch ganz genau. Und dann gab es auch noch Spieler, die kleinen feigen Ratten aus unserer Mannschaft, 2 Jungs, die haben gesagt, ja, ich hätte den Elfmeter aber reingeschossen. Als der Trainer aber jemanden suchte, da haben sie sich irgendwie versteckt. Gibt's immer im Fußball, kennst du wahrscheinlich auch. Gibt immer welche, die sind nach, wenn sie nicht in die Verantwortung müssen, haben sie eine große Klappe.
Ja.
Und das war natürlich traurig. Wir haben auch noch ein Finale verloren gegen Düsseldorf, auch noch ein Pokalfinale. Also es ist ja nicht so, der FC war ja, wir waren eigentlich immer da gewesen und unsere besten Jahre waren unter Christoph Daun 87 bis 90, zweimal, glaube ich, Zweiter oder so.
Ja.
Aber mit 90 war für mich natürlich der absolute Höhepunkt, war auch meine letzte Chance, zwei WM-Finals verloren und dann 1990 dann auch zu Recht das WM-Finale gegen Argentinien gewonnen.
Kann man das beschreiben, was da passiert? Das ist ja das Größte, was man gewinnen kann. Wie ging es dir nach dem Abpfiff? Ja,
kannst du dir vorstellen, dass man einen zweiwöchig verspäteten Adrenalinausstoß kriegt? Aha. Das heißt also kurz nach dem Spiel, na klar ist Freude da, wir haben alles rausgeschrien. Aber zwei Wochen später habe ich gedacht, ich bin in der besten Mannschaft der Welt. Wo weiß ich, wie viel 100 Millionen Fußball spielen. Ich bin da Mitglied gewesen, habe da mitgespielt. Und dann habe ich mich selbst dabei ertappt, dass ich vorm Spiegel gestanden habe und gesagt, ey, das ist das Größte überhaupt. Habe mich für mich selbst gefreut. Und das ist einfach ein Gefühl, was lange Zeit anhielt. Und ist immer natürlich schön, wenn man heutzutage dann noch Bilder sieht oder erinnert wird.
Ja.
Und am 16.3. oder sagen wir mal, da ist die Vorabpremiere und am 19.3. ist das Ein Sommer in Italien, der Film startet. Also ich habe ihn schon gesehen, ganz tolles Ding, bisschen auch die Wende mitverarbeitet, 89, 90, bisschen Retro-Material auch drin, ungesehene Aufnahmen dabei. Und als ich das Video gesehen habe oder einen Film gesehen habe, dann, na, ich saß neben dem Icke. Der Icke hatte auch Tränen in den Augen.
Ja, wunderbar. Also das kann man sich nur vorstellen. Der Moment, wo du vorm Spiegel stehst und jubelst, wo war das dann? War das was? Nee,
das
Urlaub,
war zu Hause. Wobei ich habe zwei Wochen, ich bin nicht sicher, aber ich hatte mit dem angerissenen Kreuzband das Finale gespielt und war auf Sardinien. Andreas Bremer hat mir das empfohlen, war auch toll da, aber mein Knie schwoll jeden Tag an. Und dann sind wir zurück nach Hause gekommen und ich habe auch Behandlung gemacht, aber das war dann da, wo ich zu Hause war. Und das war auch meine Motivation wieder in der Reha, weil ich einfach gesagt habe, dieses Gefühl irgendwie, ich meine, ich werde nicht mehr Weltmeisterschaft spielen, aber dieses Gefühl, Spiele zu gewinnen, 50.000 hinter dir zu haben, die dann deinen Namen schreien, das ist schon ein geiles Gefühl.
Weil du eben Christoph Daum angesprochen hast, der dann auch Trainer war beim FC, eigentlich ja super erfolgreich auch, aber der war, wie sagtest du, auf jeden Fall einer der unberechenbarsten Trainer, die du hattest.
Das werden wir auch in dem Theaterstück bearbeiten.
Ja.
Und es gibt Anekdoten von Christoph, der war einfach in Anführungsstrichen wahnsinnig. Wir haben Torschusstraining mit so kleinen Gummibällen gemacht. Nachdem dem Bodo Ilgner der fünfte Ball ins Gesicht gesprungen ist, weil die Dinger flattern wie verrückt, wenn die auftippen, weißt du nicht, wo du hinkriegst. Mit so einen Sachen kam Christoph immer um die Ecke. Es gibt da ein Overload-Training, das will ich jetzt nicht ausführen, das wird es aber auch dann später geben. Und dann halfen manchmal nur ganz drastische Maßnahmen, wo ich mir dann Jürgen Kohler zur Hilfe genommen habe. Aber das lassen wir mal noch. Das war grenzwertig.
Gibt es eine Anekdote, die du mit uns teilen kannst?
Naja, ich habe ja schon ganz viele.
Zu Christoph Daum.
Zu Christoph Daum, da gibt es natürlich sehr viele Sachen. Die lustigste von ihm persönlich war, dass wir mit der Mannschaft nach dem Spiel, wir hatten Spiel gewonnen und sind noch über Nacht da geblieben und sind dann in eine Disco gegangen und Christoph ging direkt zur Theke und machte nur den Gürtel auf. Ich sag, Christoph, was machst du denn? Ja, und Christoph sagt, das wird heute ein schöner, toller Abend. Und dann machte er sich mit dem Gürtel an der Theke fest und hat dann gesagt, jetzt lass laufen.
Gab es klassischerweise auch Kölsch bei euch nach Siegen?
Ja, das war auswärts war eine Schwierigkeit.
Ja, na klar, okay.
Aber hier, ich trinke ja gar nichts. Und das ist das Schöne, wie sich ja dann Menschen absolut verändern nach dem 10. Kölsch. Und ich war sehr beliebt, weil ich die Leute mal nach Hause gefahren habe. Also, deshalb wahrscheinlich, deshalb haben sie mich gemocht, nicht wegen dem Fußball.
Den Mannschaftsbus bist du aber noch nicht gefahren, hoffe ich, oder gab es
das auch schon? Der Mannschaftsbus, da gibt's auch tolle Anekdoten. Ich weiß, bei der Nationalmannschaft war der Mannschaftsbus so, der war eigentlich Heiligtum, bis Jupp Derwall sagte, ich fahre jetzt bis zum Hotel und den ganzen Spiegel abgerissen hat vom Mannschaftsbus. Und wir halten auf der Autobahn Stuttgart-Köln noch den Blindfahrversuch oder den Blindfahrrekord von Hans Schimberg. Wir haben ihm nämlich die Augen zugehalten, wie lange er blind fahren kann mit 80 Stundenkilometer.
Ich hoffe, das ist nicht mehr justiziabel. Es müsste verjährt sein.
Das müsste verjährt sein. Das müsste verjährt sein, ist länger als 30 Jahre.
Litti, wir haben im Vorfeld auch unseren Fans bei Instagram die Möglichkeit gegeben, Fragen einzureichen.
Wunderbar.
Da sagt oder fragt vielmehr Tims Merm, komischer Name. Litti, du bist eine absolute Legende. Wer sind die Legenden meiner Generation? Also in Klammern ab 2000.
Ab 2000, Polster, Lotti, Lottner, Podolski war, doch, na klar, 2014, also, Weltmeister.
Ja.
Podolski, wir haben noch einen 2014er Weltmeister.
Der jetzt wieder im Kader ist, Ron-Robert Zieler,
wir haben noch einen Linksverteidiger. Ah.
Du sprichst von Jonas Hector.
Ja.
Der 2014 leider nicht dabei
war. Ach nee, der war nicht dabei. Der war 16, genau.
Trotzdem
vollkommen anderer Typ.
Ja.
Aber auch sehr erstaunlich, weil er nicht so sehr aus sich heraus geht, aber hat immer abgeliefert, der Junge. Ja. Also es gibt wirklich viele, und ich habe bestimmt jetzt Vogt. Ja, also es gibt wirklich viele Spieler, die auch Potenzial hatten, die auch dem Scherzi, ja, das sind alles Leute, die dem auch Risse, ich erinnere mich nur an ein Granatentor aus ganz weiter Entfernung. Der Junge hat einen Riesenschuss gehabt, einen Riesenfreistoß. Und das sind einfach Jungs, die auch gebrannt haben für den FC.
Ach, stimmt, Marcel Risse, das weiß ich auch noch, da in der Nachspielzeit in Gladbach. Damit macht man sich unsterblich.
Absolut.
Mein Held der Jugend, Dominik Marot.
Ja.
Auch so ein beinharter Innenverteidiger.
Dominik, ich habe ihn ja noch hier getroffen, als wir die Single aufgenommen haben.
Für
ja.
die Funky Marys.
Funky,
ne?
Mit den Funky Marys. Und der Junge ist auch infiziert. Der ist zwar jetzt wieder Schwabe, aber der war FC-infiziert. Der ist ja noch länger hier geblieben.
Absolut. Ich gehe mal weiter zur nächsten Fanfrage. Und zwar fragt Anna SFR, was war dein Lieblingsmoment beim FC?
Mein Lieblingsmoment ist, und das kann man, es ist sehr schwierig vorzustellen, weil das heute nicht mehr möglich ist. Ich habe ja angesprochen, dass ich einen Kreuzbandriss, mir nicht 86, sondern 90, einen Kreuzbandriss geholt habe.
Eigentlich war der schon angerissen beim WM-Finale, glaube ich.
Ja, er war, also ich hatte mir schon vermutlich auch, die Muskulatur war stark. Es kann nur sein, dass es schon durch war. Das ist noch vollkommen egal, weil die Muskulatur das gehalten hat. Aber ich konnte nicht mehr richtig schießen und nur das Adrenalin dann im Finale hat mich dann nochmal rüber gerettet. Und ich bin wirklich 6 Monate, haben mir einen Privatmasseur genommen und habe mich 6 Monate ohne die Mannschaft vorbereitet. Bin am Freitag hierher gekommen zum Geisbockheim, habe mich mit dem Trainer abgesprochen, Erich Rutemöller war da, glaube ich, nach 20 Minuten bin ich vom Platz gegangen und sage, geht nicht. Und Gegner am nächsten Tag war VfB Stuttgart mit Christoph Daum. Bin dann auch nach Hause gefahren und bin am nächsten Tag mit Privatklamotten angereist und treffe noch Christoph Daum dann an der Kabine und sage, ja scheiße, bin ich dabei. Und da war das noch nicht so, dass du schon alles 3 Stunden vorher melden musstest, elektronische Anzeigentafel. Und die Mannschaft geht raus und es sind nur 10 Spieler auf dem Platz und auf der Tafel fehlt die Nummer 10.
Mhm.
Und keiner wusste das. Und ich bin dann, habe mich in der Kabine warm gemacht und als die Mannschaft zurückkam, die Mannschaft wusste Bescheid, sind wir die Treppe runter. Und als ich die Treppe runtergelaufen bin, nach 6 Monaten, ohne Ballberührung, ist mir, also das war ein besseres Gefühl als der WM-Gewinn. Als auf einmal die Leute gesehen haben, Littbarski wurde eingeblendet auf der Tafel und wir haben gespielt gegen VfB Stuttgart. Und jetzt kommt das Allerschlimmste, Falko Götz kriegt eine rote Karte irgendwann, zweite Halbzeit, wir spielen mit 10 Mann und es steht nach 90 Minuten 0-0. Und ich war schon, ich lief schon nach 40 Minuten auf Reserve, aber hab den Ball laufen lassen. Ich hörte noch, wie Sammer sagt, knallt den doch mal um, lass den doch nicht so frei spielen. Und 114. oder weiß ich was, haben wir einen Freistoß. Ich hau den Freistoß rein und der legendäre Moritz Banach haust das Ding rein. Und wir gewinnen 1-0 und erreichen dann das Pokalfinale, um dann zu verlieren gegen Werder Bremen. Das beste Gefühl ever.
Hochinteressant, dass es gar nicht der große Trophäenschrank sein muss, an den man sich am liebsten zurückerinnert.
Das ist doch das, warum ich mich in Köln wohlfühle, wohlgefühlt habe. Fußball ist Gefühl. Und die Kölner haben Gefühl. Und es muss nicht immer, wir haben ja auch lange Zeit keine Pokale gehabt. Aber wenn wir eine Mannschaft auf dem Platz haben, die sich den Hintern aufreißt, dann stehen die Kölner hinter ihm.
Damit könnte man den Podcast ja fast schon beenden. Ich habe aber noch eine Sache für dich. Denn zum Ende deiner Karriere hast du dich ja dann auch entschieden, nach Japan zu gehen. Okudera hat dich überredet, wenn das richtig ist.
Mein Mitspieler von 78, also 78, 79, haben wir zusammengespielt. Und der hat sich dann ganz viel später, als ich 1992 hier auch nicht mehr, ich fand, ich habe nicht mehr gut gespielt, konnte nicht mehr so Akzente setzen, wie ich wollte, hat das irgendwie gemerkt und hat mich antelefoniert und ich habe gesagt, Junge, lass mal, ich bin 32, wenn ich wechsle, bin ich 33, ich weiß nicht, habt keinen. Und dann sagt er nur, nee, die sind aber alle genauso groß wie du und vielleicht machst du sogar ein Kopfballtor und du wirst dich wohlfühlen. Und er hat mich so lange bequatscht, bis ich da unterschrieben habe und das war das Beste, was ich machen konnte, nochmal nach Japan zu gehen.
Warum?
Weil es natürlich hat man da auch nochmal besser verdient. Ich habe hier 800.000 D-Mark im Jahr verdient, war da einer der Spitzenverdiener. In Japan konntest du mehr verdienen, aber das war nicht der Hauptgrund. Ich habe mich da wohlgefühlt, weil ich auf einmal gespielt habe wie auf dem Bolzplatz.
Wie zurück auf dem Sandplatz in Berlin.
In Berlin, Wilmersdorf auf dem Sandplatz. Ich habe einfach drauf losgespielt. Und es klappte. Ich bin vorbeigegangen. Wir werden auch dann im Theaterstück Spielszenen aus Japan noch nie gesehen. Dribblings, da sind Dribblings dabei. Die habe ich hier nicht hingekriegt. Ja, die haben wir auf Bild und auf Video. Und das war das wieder, das Gefühl war wieder da. Ich, nach 3 Jahren Zeit, wo ich nicht gut Fußball gespielt habe und dann nochmal zurück nach Japan zu gehen und dann diese auch irre Begeisterung, komm jetzt noch hin und bei meinem Heimatverein Jeff United und bin da noch immer der König.
Ich sprich's deswegen auch bewusst an, weil wir einen im aktuellen Kader haben beim FC, der große Japan-Liebe auszeichnet, den große Japan-Liebe auszeichnet. Weißt du, wer das ist?
Hat der in Japan gespielt? Muss ich jetzt mal fragen.
Das nicht, nee. Also,
nee, der liebt aber Japan. Das
so ist es, genau.
Ja, Ache, das ist klar.
Ragnar Ache, genau.
Ja, Ragnar ist, das ist klar. Aber ich dachte,
du warst auf der Suche nach einem Legionär, der dort spielt.
Ich habe jetzt eben gedacht, ob irgendjemand in Japan gespielt hat.
Nein.
Nee, also der liebt Japan. Den kannst du, und den, da kannst du schon mal, Ragnar, da kannst du schon mal, Berater ist Uwe Fuchs. Uwe, den bringen wir noch nach Japan, den Jungen. Nachher, wenn er hier ausgebombt hat.
Pass auf, ich habe eben noch kurz mit ihm telefoniert, ja. Denn ich dachte, wenn euch so eine Japan-Connection auszeichnet, dann soll er doch mal direkt einen Gruß da lassen. Ich spiel's dir einfach
jetzt
mal vor.
Jetzt bin ich mal gespannt, Ragnar.
Konnichiwa, Libarski-san, Genki desu ka? Watashiwa, Ragnar Ache des. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast. Ich habe noch 2 Fragen für dich. Wie hast du am einfachsten oder am schnellsten Japanisch gelernt? Und was würdest du sagen so über das Niveau und der Fußball in der J-League? Also ich wünsche euch noch viel Spaß weiter.
Konnichiwa, Ache-san. Anata no hatsu, sugoku ii. Also deine Aussprache ist ja ganz klasse. Da ist schon Grundpotenzial da. Pass auf, es gibt ein Buch, Litti lernen im Sauseschritt, Japanisch, in 3 Monaten. Das kannst du dir schon mal zu Gemüte führen. Ich habe noch ganz viele japanische Vokabeln, die mir am Anfang sehr geholfen haben. Und ich sag dir nur eins, Junge, die werden dich vielleicht natürlich nicht so wie die Kölner, weil die Kölner haben dich schon richtig ins Herz geschlossen. Aber wenn du noch mal im Herbst deiner Karriere nach Japan willst, da glaube ich, dass du da auch sehr erfolgreich spielen kannst. Du passt absolut dahin. Du bist ein sehr ruhiger Mensch. Zurückhaltend, du passt von deinem Image her rein. Und wenn du willst, dann mache ich da noch Co-Trainer und übersetze für dich.
Liebe Grüße, Ragnar, danke für deine Sprachnachricht. Er hat dann auch noch eben kurz erwähnt am Telefon, dass er mit deinem Sohn zusammengespielt hat. Wusstest du das?
Der hat mit meinem Sohn in Fürth zusammengespielt. Ich habe sogar noch ein Video, wo mein Sohn ihm, glaube ich, einen auf den Kopf legt. Also, der ist ja Wahnsinn. Der hat eine Sprungkraft. Der ist ja, weißt du die Größe? Der ist nicht der 1,81 oder
ja,
so.
Ja, in etwa.
Ja, der kriegt jeden Kopfball. Genial, ein Riesentiming. Und wenn der hier richtig tormäßig ankommt, werden sie ihn wahrscheinlich nicht mehr nach Japan gehen lassen. Ja. Aber der gefällt mir als Typ einfach und der passt hier, glaube ich, auch gut hin.
Litti, es hat mir sehr, sehr große Freude gemacht. Ich glaube, wenn wir alle Anekdoten abgrasen würden, dann sind wir morgen noch hier. Dann verpassen wir das Spiel.
Ja, dann kommt zum Theaterstück und dann gibt's richtig noch was zu lachen. Dann vielleicht laden wir ihn dann ein. Ne?
Ich würde mich total freuen, ja. Wir haben eine Abschlussrubrik hier im Podcast mit 3 Abschlussfragen. 90+3 nennt sich das Ganze.
Ja.
Bis jetzt hat jeder Gast diese 3 Fragen beantwortet. Die erste ist relativ einfach und ich werde sie heute erstmalig ein bisschen umformulieren. Okay. Die lautet nämlich, was machst du heute noch so? Aber jetzt ist ja klar, du wirst ja gleich...
Ich lure das Spiel.
Erst in Köln gegen Inter Mailand U19 anschauen.
U19, habt ihr schon gegen Mittelland gesehen und da sind ein paar richtig gute Jungs dabei.
Dann frage ich dich, was geht denn im Rest der Woche noch bei dir?
Rest der Woche zurück zu Mama und zu meiner Lebenspartnerin in Heidelberg. Und dann treffe ich Van Breukelen am 18. Oho. Der Torhüter der Holländer. Und da arbeiten wir 88 und 90 auf. Das wird so richtig spaßig.
Hervorragend. Was willst du in deinem Leben noch erreichen?
Mich nochmal in bestimmten Bereichen, wo ich keine Erfahrung habe, mich nochmal zu etablieren, weil das nochmal Herausforderungen sind. Und so ein, zum Beispiel so ein Theaterstück oder eben irgendwie als Einzelkünstler aufzutreten, weil ich glaube, dass ich viele Sachen noch weitergeben kann, die auch heute noch Bestand haben und die dem einen oder anderen vielleicht auch helfen, ein richtig guter Fußballprofi zu werden.
Gutes Fußballwissen und gute Fußballgeschichten vor allem. Das
ja,
ich heute
nicht nur
gemerkt.
Wissen, du musst heute auch natürlich die Jungen ansprechen, du musst die Sprache sprechen. Ich habe 2 Söhne, da geht's nicht mehr, das war entscheidend, dann kommt nur noch, das ist der Game Changer oder so. Du musst auf Leute zugehen können und die auch überzeugen können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das macht der Trainer im Moment auch, würde ich sagen. Der spricht die Sprache.
Würde ich auch sagen. Litti, die letzte Podcast-Frage lautet, was ist für dich der erste FC Köln?
Der erste FC Köln war mein Leben. Ich habe hier die meiste Zeit verbracht und ich habe hier gelernt, wie man toller Fußballer wird, aber auch wie man gegenüber den Fans sein muss. Früher ich bin als 18-Jähriger hergekommen, habe vor 300 Zuschauern gespielt und jetzt habe ich im Stadion gespielt und ich habe es verstanden, die Zuschauer zu unterhalten und dass sie mit Freude nach Hause gehen. Und das ist eine Erfüllung, also mehr gibt's ja gar nicht.
Pierre Littbarski bei uns im FC-Podcast hat mir sehr, sehr große Freude bereitet. Vielen,
Danke,
vielen Dank.
Dir.
Dankeschön, mach es gut.
Mach es gut.
Gehen wir jetzt schön das Spiel gucken. Ja.